Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Bevor wir gleich ins Gespräch dieser Folge gehen, möchte ich euch kurz zwei Begriffe erläutern, die heute in politischen Diskursen über Kolonialismus und Rassismus und in sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen verwendet werden. Die Abkürzung POC, das steht für People of Color, dürfte dabei schon hinlänglich bekannt sein. Dies ist ein breiterer Begriff, der für alle nicht weißen Menschen steht. BIPOC, geschrieben BIPOC, ist eine neuerliche Erweiterung des Begriffs POC und steht für Black, Indigenous and People of Color. Damit werden besonders die Perspektiven von schwarzen und indigenen Menschen berücksichtigt. BIPOC wird verwendet, um die spezifischen Herausforderungen, Diskriminierung und Gewalt hervorzuheben, denen sowohl schwarze als auch indigene Gemeinschaften gegenüberstehen, die oft in Diskussionen über Rassismus und Ungleichheit unterrepräsentiert sind. Es ist eine Möglichkeit, deren Erfahrungen und Geschichte explizit zu betonen. Und darum geht es heute, nämlich einen Blick speziell auf die Naturerfahrungen junger schwarzer Kids. Gibt es etwa Unterschiede zu denen ihrer weißen Altersgenossen und wenn welche? Ja, sagt unser heutiger Gast Anthony Ovesikun und erklärt, warum das so ist. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 219 des DDcast. Anthony Ovesikun ist in Schleswig-Holstein in der Nähe Kiels auf dem Land aufgewachsen. Heute lebt er in der Großstadt in Berlin. Er wandert gerne und er ist unter anderem Geschäftsführer von Empoka 2019. Dort entwickelt er Umweltbildungsangebote für junge schwarze Menschen. Es geht ihm dabei um dekolonisierende, antirassistische und inklusive Naturerfahrungen für schwarze Kinder und Jugendliche. Dafür entwickelt er mit seinem Team empowernde Naturpädagogik. Einfacher gesagt, sie erleben einen begeisternden und inspirierenden Tag in der Natur. Sie entdecken dabei Pflanzen, Tiere, Ökosysteme. Sie spüren sich selbst und sie merken, was sie in der Natur alles können und haben massig Spaß dabei. Wie Anthony mit Designmethoden Programme entwirft, welche pädagogischen Wege er geht, erfahrt ihr nun im Gespräch zwischen ihm und meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch.
Ja, guten Tag, Anthony. Schön, dass wir jetzt hier reden. Es ist wirklich, glaube ich, ein Jahr oder so, hat sich das verzögert und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ganz toll. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Danke.
Super. Ich habe jetzt gerade vor kurzem auf deinem LinkedIn-Account gesehen, dass du, also eigentlich nicht vor kurzem erst, sondern das sieht man eigentlich ständig, dass du im Wald und im Gebirge unterwegs bist. Und jetzt muss man sich fragen, welche Beziehung hast du denn persönlich zur Natur? Also du bist ja mehr in Berlin, eigentlich in einer Großstadt. Was ist so dein Naturbezug?
Ja, also ich bin in Berlin, in der Großstadt, das stimmt. Und gleichzeitig ist für mich so auch hier in der Stadt die Natur ein Ort der Ruhe, wo ich zur Ruhe komme und wo ich einfach auch auftanken kann. Und es ist aber auch ein Ort der Herausforderung, weil es natürlich manchmal auch vor allem in der Stadt nicht so viele ruhige Momente gibt und gerade an solchen Orten viele Menschen sich tümmeln. Und mein Naturbezug ist, weil ich in Schleswig-Holstein aufgewachsen bin und da habe ich einfach als Kind, als Pfadfinder gelernt, mich in der Natur wohlzufühlen, aber auch dort viele Naturgegenstände einfach auch so zu erforschen und mich wohlzufühlen insgesamt dort. Und ich war selber als Kind einfach dann auch oft der Einzige, der schwarz war, dann in solchen Kontexten, also bei den Pfadfindern. Und deswegen wurde mir auch später relativ klar, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass alle Menschen Zugang haben zur Natur. Und genau, und deshalb habe ich mit Empoka angefangen, das zu ändern. Was wir mit Empoka konkret machen, ist, dass wir versuchen, sehr niedrigschwellig junge Menschen positive Naturerlebnisse zu vermitteln. Und zwar, indem wir spielerisch in die Natur gehen und dort Outdoor-Programme anbieten. Es sind Outdoor-Camps, wo sie relativ schnell lernen, nicht so wie in der Schule jetzt nur über Klimawandel steht irgendwo, sondern auch schnell lernen, was es bedeutet, wenn ein Fluss austrocknet oder was es bedeutet, wenn wir über Waldsterben sprechen. Wir haben auch hier in Deutschland ganz viel Waldsterben Und wenn wir dort in der Nähe von Wäldern sind, wo das zu sehen ist, dann lernen sie es einfach dann auch über diese Erfahrung. Also wir versuchen über das erfahrungsbasierte Lernen einen Bezug zur Natur herzustellen, aber auch sie dazu zu motivieren, sich für den Klimaschutz einzusetzen.
Du bist mir ja, also wieso wir uns überhaupt kennengelernt haben, ist, dass ich einen Film von dir gesehen habe oder ein Interview mit dir, das in der Ausstellung über Wälder im Senckenberg-Museum präsentiert wurde. Und das fand ich super interessant, irgendwie, dass du da sagst, okay, hast du eben auch schon angedeutet, es gibt eben für schwarze Menschen einen anderen, also möglicherweise Barrieren zur Natur. Und wie thematisierst du das denn eben mit den Kindern auch? Also redet ihr darüber oder ist das eine Sache, die du eigentlich dann eher so en passant geschehen lässt? Oder?
Genau, also wir thematisieren jetzt mit unseren Teilnehmenden nicht unmittelbar, sondern dadurch, dass es unser Angebot ist, ist es eigentlich schon ein Thema. Also wir haben jetzt ein Angebot geschaffen, was es so in Deutschland und auch in Europa so in der Form explizit nicht gibt, weil wir wissen, dass es wichtig ist, ohne Druck, ohne Rassismus, Erfahrungen und ohne ständig die ganze Zeit auch Angst zu haben, es gut ist, positive Erfahrungen zu machen und vor allem positive Naturerfahrungen zu machen. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten werden wir natürlich mit dem Klimawandel sehr viel zu tun haben und gerade Menschen, die sich für die Natur einsetzen oder für den Klimaschutz einsetzen, sind oft Menschen, die auch von klein auf beziehungsweise auch einfach beim Aufwachsen einen positiven Naturbezug haben und den wiederherstellen wollen, wenn sie älter werden und sehen, okay, es gerät ein bisschen aus den Fugen oder stärker aus den Fugen. Und wir versuchen dann auch, gerade dann mit unserem Beispiel, Menschen abzuholen, wo sie gerade sind. Und wenn sie keine Naturerfahrung bisher hatten, sorgen wir dafür, dass sie die ersten Naturerfahrungen machen. Und es ist wichtig, dass diese positiv sind. Und dementsprechend thematisieren wir es eher indirekt durch die Ansprache unserer Zielgruppe. Und was wir schon direkt machen, ist, dass wir natürlich auch, wenn sie älter werden, die Jugendlichen oder auch unsere TeamerInnen, dann doch schon sehr klarer kommunizieren beziehungsweise darüber reden, welche Auswirkungen dann auch der Klimawandel auf welche Menschen auf der Welt hat. Und da ist ja auch ganz klar, dass da eine große Ungleichverteilung da ist.
Das hast du auch in unserem Vorgespräch schon erwähnt, dass ist also die BIPOC, also die Black People, Indigenous People and People of Color, stärker vom Klimawandel betroffen sind als weiße Menschen. So, wieso? Ich meine, ich kann mir das einigermaßen zusammenreimen, aber was ist sozusagen die Grundlage von dieser Feststellung, dass sie stärker betroffen sind? Warum?
Ja, also wir haben natürlich auch in diesem ganzen Klimadiskurs haben wir sehr oft in der klassischen Kommunikation sehr oft Bilder, wie weiße ForscherInnen in der Arktis oder auch generell Menschen sich um die Natur kümmern, die in der Regel oft auftreten, als sie werden die Natur retten. Und dann haben wir natürlich so in der, jetzt nur in dem Narrativ, ne, also im Design von diesem Klimadiskurs haben wir dann auch noch dann Menschen, die darin gar nicht vorkommen in dieser Klimakommunikation. Also wer kümmert sich denn eigentlich um die Natur? Und die Realität ist ja eigentlich, dass die indigene Bevölkerung weltweit sich deutlich mehr für den Erhalt der Biodiversität dann auch einsetzt, als jetzt natürlich eurozentrische Klimabewegung. Und wir versuchen, da nochmal einen Blick weiter tiefer in diese Region zu setzen, indem wir auch nochmal gucken, okay, wer ist denn weltweit auch betroffen von dem Klimawandel? Das heißt, den Klimawandel, den wir nicht nur aktuell heute sehen, 2025, sondern auch schon länger. Und da können wir eigentlich sehen, dass Überschwemmungen, Dürreperioden und so weiter und so fort den globalen Süden treffen. Und natürlich dann, wenn wir es auf jetzt in Europa marginalisierte Gruppen dann auch nochmal beziehen, dann geht es darum, dass oft das Menschen betrifft, die in Gegenden leben, wo es nicht so viel Grün gibt, ne? Also wo es viel betonierte Strukturen gibt, wo die Menschen wohnen und so weiter und so fort, die keinen Zugang haben zu Naturerholungsräumen. Und das sind dann oft BIPOC-Menschen oder auch natürlich Menschen, die von Klassismus betroffen sind, die nicht die Möglichkeit haben, dann in einem Natur nahen Gebiet zu leben und auch ein, ja, sage ich mal, auch gesundes Leben zu führen.
Du hast ja eben die ganze Zeit von wir machen dies, wir machen jenes gesprochen. Ich finde, du machst es ja nicht allein scheinbar. Also was für eine Art von Organisation ist denn Empowercar? Also bist du das mit den Kindern arbeitest? Oder sind das mehrere Leute, die sich zusammengefunden haben? Und was haben die für Hintergründe?
Das Ganze, ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Empowercar ist natürlich nicht meine Person, sondern ich habe es gegründet 2019. Und kurze Zeit nach der Gründung sind dann auch einige Menschen dazugekommen. Die ersten Personen waren unsere sogenannten TeamerInnen. Das sind junge schwarze Erwachsene, die sind zwischen 18 und 29 bis ja knapp über 30 Jahre alt, wo sie dann auch sich im Studium befinden oder auch teilweise noch in der Schule sind. Und diese jungen schwarzen Erwachsenen sozusagen sind das Fundament von Empowercar. Sie begleiten dann diese Outdoor-Programme, die wir designen. Also wir sind dann auch dann zwei, drei Natur- oder auch Erlebnispädagoginnen mit mir zusammen, die für die Programmgestaltung zuständig sind. Dann haben wir auch eine Person, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, also die ganze Kommunikation nach außen. Und ja, so sind wir zusammen ein Team und rocken das Ganze dann auch schon seit mehreren Jahren zusammen.
Du hast vorhin schon gesagt, es gibt etwas Vergleichbares in Deutschland nicht, in Europa nicht. Gibt es das denn überhaupt oder ist das wirklich eine einzigartige also so Form der Arbeit mit Kindern?
Ja, es gibt es jetzt im europäischen Raum nicht. Im amerikanischen Raum gibt es solche Programme auch. Und ich habe das schon vor einigen Jahren gesehen. Und genau, das heißt, in Europa und Deutschland gibt es in der Form nicht, dass wir spezifische Gruppen ansprechen und sagen, wir möchten sie erstmal in so einen safer Space, Natur erleben lassen. Das gibt es so in der Form nicht. Und das Ziel ist aber von uns natürlich, dass es etwas immer mehr gibt und auch in Zukunft vielleicht es dann auch gar nicht mehr gibt, wenn wir auch gemeinsam mit bestehenden Organisationen, die bisher auch relativ weiß sind, zusammenarbeiten und gucken, dass sie auch diverser werden, weil wir wissen, dass unsere Wirkung nur entfaltet werden kann, wenn wir über unsere Räume hinausgehen und wir sehen uns als Zugangsermöglicher, das heißt, wir ermöglichen die Gruppen oder die Menschen, die bisher noch keine Zugänge haben in Natur, den Zugang und im zweiten Schritt schaffen wir das dann auch, dass dann die Organisationen, die bisher dann auch da sind, diverser werden.
Das ist für uns natürlich immer aus dem Bereich Design heraus sehr interessant, weil es also vollständig in den Bereich des sogenannten Social Design fällt, also das Entwerfen und Entwickeln von Strukturen im sozialen Raum, die praktisch experimentell weiterentwickelt werden, also wie ihr das auch macht. Also das finde ich deshalb auch unglaublich spannend. Das ist überhaupt der Grund, warum wir jetzt hier reden, weil ihr auf eine ganz tolle Art und Weise etwas macht, von dem andere nur theoretisch reden. Also es hat da einen riesen Impact auch, also in Bezug auf die Kinder, was sie da lernen allein, in Bezug auf das Selbstbewusstsein, was ihnen sozusagen auch dabei zuwächst und so weiter und so fort. Aber wie bist du denn, also was hast du selbst für einen Hintergrund, dass du diese Form von so einem experimentellen, wahnsinnig agilen Projekt gestartet hast? Also bist du, also...
Ja, ich habe nach meiner Ausbildung oder auch nach dem Studium zum Sozialpädagogen habe ich noch eine erlebnispädagogische Weiterbildung gemacht und das hat sehr viel auch mit Design zu tun, nicht auf dem ersten Blick, aber auf dem zweiten Blick, weil wir natürlich Szenarien versuchen darzustellen, wo Menschen dann über sich hinauswachsen können, wo Menschen die Möglichkeit haben, ja, neben ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung einfach auch dann nochmal, ja, verschiedene Situationen zu erleben, wo sie dann auch entsprechende Lösungsansätze auch nochmal finden können. Und diese erlebnispädagogischen Designs oder auch Konzepte, die es überall gibt, sollen ja auch sehr niedrigschwellig sein, einladend und aktivierend sein, damit wir natürlich dann auch nochmal in einer ganz anderen Form Menschen aktivieren können, wie es bisher versucht wird zu aktivieren. Wenn wir Menschen versuchen, nur rein kognitiv zu erreichen, das heißt nur mit abstrakten Infografiken oder ja die Klimadaten dann auch nur zeigen, damit die Menschen dann eine Verhaltensänderung oder auch, ja, nicht nur Verhaltensänderung, sondern auch einfach auch eine Aktivierung erleben, wird es nicht funktionieren. Und deswegen nutzen wir bei uns auch natürlich Storytelling-Methoden, wie mittlerweile auch das gängig ist, dass man über Storytelling Menschen auch dann emotional erreichen kann. Und über diese emotionale Verbindung können wir dann auch Menschen dann auch persönlich dazu motivieren, sich gegen diese Klimafolgen zu stellen oder auch nach dem Erleben auch dann sich die Gedanken zu machen, was kann ich tun, damit wir unsere Natur so lange wie möglich gesund erhalten können oder wieder gesund machen können. Ja. Und das ist das, was ich merke, was sehr wirksam ist, wenn wir von Erlebnispädagogik sprechen oder überhaupt vom Design, dann können wir damit auch sehr wirksam sein, indem wir relativ simple Methoden nehmen und Menschen damit erreichen.
Ich meine, ihr habt ja eine ganze Reihe von Zielgruppen. Also erst vorhin über die Zielgruppen, also mal die Kinder sind eine Zielgruppe, dann sind selbstverständlich die Trainer eine Zielgruppe. Die Eltern, da möchte ich gleich nochmal drauf kommen, sind eine Zielgruppe, weil die ja auch irgendwie überzeugt werden müssen, dass das gut für die Kinder ist. Dann gibt's natürlich die Zielgruppe derer, die irgendwie über die Orte verfügen, an denen ihr eure Erlebnis, also Geschichten macht, also irgendwie im Wald oder auf einer Wiese oder ein See oder so. Und da gibt es eben die Zielgruppe der Förderer, also die Robert-Bosch-Stiftung wurde ja vorhin schon mal genannt. Das ist ja eine unglaublich komplexe Struktur, bei der ich jetzt gerade mal besonders auf die Eltern gehen möchte. Also wie begegnen dir den Eltern? Weil die Eltern werden wahrscheinlich aufgrund einer eigenen Rassismuserfahrungen oftmals sagen, naja, wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder möglichst geschützt sind zum Beispiel. Oder sie könnten gegebenenfalls sagen, ja, das ist mir irgendwie zu teuer, kann man das nicht irgendwie fördern oder so. Also wie geht ihr mit den Eltern um? Das ist ja eine relativ heikle Angelegenheit.
Ja, also Eltern sind auf jeden Fall auch eine sehr sensible Gruppe und auch die entscheidende Gruppe bei uns, weil sie diejenigen sind, die entscheiden auch, ob ihre Kinder teilnehmen oder nicht. Natürlich ist es uns wichtig, und das sagen wir auch immer, dass das Kind im Zentrum steht. Das heißt, wir möchten auch natürlich, nachdem Eltern entschieden haben, auch die Stimmen der Kinder oder auch ihrer Kinder hören, damit wir verstehen, möchten die Kinder wirklich mitkommen oder wurden sie von ihren Eltern dazu gedrängt, dorthin zu kommen. Und unsere Erfahrung ist bisher zu über 90%, dass die meisten Eltern auch mit ihren Kindern darüber reden, weil wir einfach, wie du schon meintest, ein Angebot haben, wo es wichtig ist, natürlich auch mit den Kindern darüber zu reden, weil es sowas Einmaliges ist und die Kinder würden dann eh Fragen stellen und fragen, okay, was ist das? Und dann würden die Eltern auch mit denen ins Gespräch kommen. Und deswegen haben wir die Eltern oft mit an Bord und merken aber darüber hinaus, dass wir dann auch über die Kinder, die Eltern vielmehr auch dann zum Nachdenken anregen können. Und konkret meine ich damit, dass nachdem unsere Kinder oder nachdem die Teilnehmenden aus den Camps kommen oder aus unserem Programm kommen, haben sie dann auch meistens Gespräche mit ihren Eltern und versuchen dann auch denen nochmal kurz zu erzählen oder auch länger zu erzählen, was sie so erlebt haben. Und im Nachgang erzählen uns dann auch die Eltern, wie ihre Kinder sie anhalten, das Müll oder genau den Müll zu trennen oder auch dass sie mehr rausgehen sollen dann auch im Winter oder auch in den kalten Jahreszeiten oder dass ihre Kinder dann auch mehr Fahrrad fahren wollen statt mit dem Auto zu fahren. Das heißt, also die Kinder sind eigentlich die Changemaker, die dann wirklich dann auch nach diesen inspirierenden Erfahrungen zu Hause mehr sensibilisieren, als das den Eltern vielleicht auch manchmal lieb ist.
Das ist total cool. Ich möchte auf einen Punkt nochmal zu sprechen kommen, den wir auch im Vorgespräch hatten. Und zwar ist ja so, wenn Kinder, die gar keine Naturerfahrungen haben, die würden jetzt von mir aus in den Wald gehen und auf eine Schnecke drauf treten oder eine Blume umbrechen. Das hat man ja also einfach, um die Aggression erstmal abzubauen, aber dann dabei wirklich Schäden anrichten, die ziemlich verheerend sein können. Und du hattest ja gesagt, dass die Natur ja auch zerbrechlich ist, also die Blumen, die kleinen Tiere. Und was bringst du oder was bringt ihr den Kindern in Bezug auf diese Fragilität von diesen natürlichen Lebewesen bei?
Ja, das Wertvollste, was wir den Kindern mitgeben können, ist natürlich nicht das Wissen, sondern auch einfach die Empathie. Ja, die Empathie für die Natur. Weil Kinder haben eine sehr, sehr feinfühlige Beziehung auch zu der Natur, wenn wir sie beobachten. Also wir versuchen jetzt auch nicht so oft einzugreifen, sondern eher auch sie die Möglichkeit zu geben, sich als Teil des Ökosystems zu verstehen und auch als Teil von dem zu verstehen, was sie sehen, was sie fühlen, was sie tasten, was sie erklimmen, wenn sie dann auch anfangen, auf Bäumen zu klettern. Und dann fangen sie auch dann auch nachzudenken und Fragen zu stellen. Und als Beispiel kann ich dir vielleicht auch kurz eine Übung erzählen. Und zwar ist es so, dass jedes Kind dann auch eine Pflanze bekommt und diese Pflanze mit geschlossenen Augen fühlen soll. Und dann erzählen sie dann auch, was sie gespürt haben, beziehungsweise was sie auch nicht nur jetzt gefühlt haben in Bezug auf die Oberfläche der Pflanze, sondern auch, was sie für Emotionen auch so gespürt haben. Und dann merkt man dann auch, dass es für sie unglaublich berührend ist, wenn sie dann am Boden knien, dann diese Pflanze berühren, weil sie dann merken, da passiert was ganz anderes mit denen, als wenn sie dann wirklich von jemandem gehört bekommen, wie die Pflanzen heißen, also die botanischen Namen von Pflanzen zum Beispiel, wie es in einigen Büchern ist, in Bestimmungsbüchern ist. Es geht wirklich erstmal um diese Empathieförderung für die Natur, also für natürliche Lebewesen und da einfach in die Wahrnehmung zu kommen, in Spüren zu bekommen, zu kommen. Und das ist so ja die Fragilität, die dann auch dann entsteht, weil wir natürlich dann nicht nur in der Natur dann auch lebendige Wesen sehen, sondern auch tote Naturartefakte. Und das macht das ganz besonders aus, weil wir dann einfach dann auch dadurch viel mehr in den Austausch darüber kommen, wie entsteht das, dass der Lebenszyklus so gestaltet ist, ganz anders als jetzt das unser Lebenszyklus als Mensch zum Beispiel, weil wir haben ja deutlich längere Lebenszyklen als viele Lebewesen im Wald zum Beispiel.
Ich meine, du bist ja irgendwie, also wie gesagt, Nähe von Kiel, also Flachland, und in Berlin ja auch eher Flachland, so sag ich mal, hier von Frankfurt aus gesehen. Also das Thema Gebirge würde mich mal interessieren. Also in Berlin gibt's ja praktisch auch keine Berge. Und Berge machen ja irgendwas, schon was Spezielles mit einem. Also dieses Hochlaufen und dann runtergucken. Habt ihr mit Kindern auch schon Ausflüge in die Berge gemacht? Oder?
Nein, das haben wir noch nicht. Also das haben wir vor. Wir versuchen da natürlich dann auch mehr immer in der unmittelbaren Umgebung und auch Angebote zu designen, die erstmal niedrigschwellig sind. Und Berge, wie du schon gesagt hast, ist schon nochmal nochmal ein nächster Schritt. Und das haben wir vor. Wir haben das auch geplant, weil wir natürlich auch wissen, jetzt aus der Erlebnispädagogik gibt es ja diesen Spruch, the mountain speaks for himself, dass wir einfach wissen, dass diese gebirgige Landschaft, diese gewaltige gebirgige Landschaft einfach auch nochmal eine ganz andere Wirkung auch nochmal hat. Ne? Und da sind wir noch nicht so weit, dass ich da jetzt von berichten kann, wie das dann gewirkt hat. Aber das ist auf jeden Fall geplant. Und das ist auch ein entscheidender Punkt, den du auch ansprichst, weil gerade so in der Bergsportwelt oder auch in der Wanderwelt findet man auch sehr wenig Diversität. Und das versuchen wir auch dann auch anzugehen, indem wir mit entsprechenden Partnerorganisationen oder auch durch Förderung dort solche Programme bald starten werden.
Hm. Ich habe neulich einen Post von dir gesehen, wo du so im Gebirge rumgestiefelt bist, irgendwie am Berg. Und deshalb habe ich die Frage gestellt, weil es natürlich ein Thema ist. Also diese verschiedenen Naturräume, also Meer, Seen, Wald, Wiese, Berge, das hat ja alles eben auch, gerade weil du das Thema Empathie gesprochen hast, alles sehr emotionale und sehr, packt einen ja auch sehr, also wenn man so auf dem Meer ist oder auf dem Berg. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Gut, jetzt war die letzte Frage, die wir haben, die ist ja diese berühmte sozusagen overarching-Frage, nämlich was ist gut? Und ganz offen kannst du im Grunde sagen, was du willst dazu. Was ist gut?
Ja, klar, gerne. Also gut ist, wenn wir gemeinsam, also als Gesellschaft, es schaffen, wirklich neue Zugänge zur Natur zu schaffen. Das heißt, dass sich alle Menschen willkommen fühlen. Und wenn ich über gemeinsam spreche, dann heißt es, dass wir alle Menschen, die in Naturschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeitsbereich, Outdoorsport, Naturerholung Bereich aktiv sind, dass wir dort verstehen, dass wir inklusiv sein sollten weil nur dann echte Veränderung entsteht. Also echte Veränderung im Sinne von, dass wir wirklich dann auch den Klimawandel aufhalten, beziehungsweise vielleicht auch eher verzögern können, aber zumindest nicht einfach das alles so nur auf eine bestimmte Gruppe im Storytelling abzielen, weil wenn sich Menschen nicht gesehen fühlen, wenn sie sich selber nicht sehen, wenn sie selber nicht existieren in der öffentlichen Wahrnehmung, dann können wir sie auch nicht aktivieren. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das schaffen, diese Zugänge weiter zu supporten und auch neu auch für neue Zielgruppen auch dann zu ermöglichen. Und ja, für mich ist es auf jeden Fall auch wichtig, einfach nochmal vielleicht mit einem Beispiel nochmal zu enden, weil wir sehr, sehr oft jetzt über so Naturzugänge sprechen, aber wenn wir uns vorstellen, wie viele junge Menschen in der heutigen Zeit doch sich nicht gesehen fühlen, obwohl sie das Gefühl haben, dass sie was bewirken können, dann können wir wirklich, wirklich, wenn wir diese Zugänge schaffen, sie nicht nur dann zu Nature Leaders quasi auch wirklich Menschen ermächtigen, also selbst ermächtigen, dass sie wirklich sich als junge Menschen verstehen, die die Natur und das Klima schützen können und sich das wirklich zutrauen, die Natur zu schützen, statt einfach das Gefühl zu haben, dass sie nichts mehr tun können und dass sie ihre Zukunft nicht mehr selber in der eigenen Hand haben. Und das ist so das, was ich immer merke, nach unseren Programmen, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie haben wirklich ihre Zukunft wieder selber in der Hand. Und das ist ein richtig gutes Gefühl.
Ja, ich glaube auch, dass du da eben auch dieses gute Gefühl vermittelst. Also ich meine einfach, du als Mensch, jetzt nicht als Institution oder als Emboka, sondern du als Anthony, da für die Kinder auch jemand bist, an dem die sich orientieren können. Das spielt ja auch eine Rolle.
Genau, und dadurch, dass ich nicht alleine bin, sondern vor allem ich ja eher im Hintergrund in der Organisation mittlerweile auch agiere, haben sie natürlich sehr viele Vorbilder, die sie sehen, um auch dann selber wieder in späteren Jahren Vorbilder zu sein.
Vielen herzlichen Dank, dass es geklappt hat, von Berlin nach Frankfurt und umgekehrt. Also von daher ganz toll.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, selbstverständlich. Okay, mach's gut.
Danke dir.
Das war Anthony Ovesekun im Gespräch mit Georg. In der kommenden Folge des DDcast reden wir dann mit Vera Bauer. Die Anthropologin und Designaktivistin lebt in Montreuil in Paris. Zusammen mit ihrem Partner und Mann, dem Designer Rudi Bauer, gilt sie als eine der führenden Köpfe der kritischen Diskussion um Design im öffentlichen Raum. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.